Also ich komme das nächste Mal nur wegen der Ankündigung wieder. Meine Frau und ich, wir waren zusammen zum Frühstücken. Das passiert bei uns relativ selten. Wir saßen in einem richtig guten Restaurant. Das Frühstücksbuffet war großartig. Uns gegenüber saßen drei junge Frauen. Und wie das so ist, die ereiferten sich miteinander und wurden immer lauter, sodass wir ihr Gespräch zuhören konnten. Und das, was mich berührte, war der Inhalt ihres Gespräches, nämlich zwei davon gaben der dritten gute Ratschläge, wie sie einen guten Ehemann abgreifen kann. Und wenn du jetzt die Ratschläge hören willst, also den wichtigsten, den ich mir gemerkt habe, war folgender. Diese zwei Ladies, die verheiratet waren, sagten der dritten, die noch nicht verheiratet war, weißt du, du musst einfach deine Ansprüche runterschrauben und den nehmen, der einigermaßen passt. Ich hörte mir das alles an. Ich dachte, soll ich was sagen oder nicht? Nein, ich habe mich zurückgehalten. Ich bin mit diesem Gedanken nach Hause gegangen. Meine Frau und ich, wir saßen im Auto, wir haben uns darüber unterhalten. Und ich habe gesagt, Schatz, ich hoffe, du hast nicht deshalb mich genommen, weil nichts mehr übrig war. Und ich habe darüber nachgedacht, wie viele Christen ich kenne, christliche Mädels, die zu mir sagen, weißt du, ich habe halt irgendeinen Mann aus der Welt mir genommen, weil irgendwie die richtigen christlichen Männer waren nicht da. Oder umgekehrt, ich habe halt irgendwas genommen, was nicht schnell genug den Baum hoch konnte. Super, jetzt habe ich ihn an der Backe, kriege ihn nicht mehr los, was soll ich machen? Und ich dachte, wie schade, wenn wir als Christen uns mit so dem halben Zeug zufrieden geben. Wie schade, wenn du von dieser Konferenz gehst und sagst, solange Timmy vorne war, solange von ihm der Geist Gottes floss, solange Parler da war und die ganzen Mega-Musiker, so lange war ich mir ganz sicher, Jesus ist mega super. Aber jetzt gehe ich wieder nach Hause, die Schule beginnt wieder. Ich komme nach Hause, meine Eltern sind auch nicht so tough drauf. Vielleicht bist du in der Gemeinde, was in der Volksmission nicht vorkommt, aber du kannst ja auch woanders herkommen. Deine Gemeinde ist nicht so gut drauf. Und Leute, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass das Beste für mich da ist. Ich will nicht dieses Mangeldenken in mir zulassen und mich mit irgendwas zufrieden geben. Du kannst nach Hause gehen und sagen, okay, also abgefallen bin ich bis zum nächsten Elevate nicht, aber richtig was in meinem Leben vorwärts gegangen ist auch nicht. Ich habe irgendwie, ja, ich habe eine Freundschaft mit einem Typen oder mit einem Mädel. Klar, das ist keine Freundschaft, in der Jesus wirklich der Chef ist, aber wenigstens habe ich einen zum Kuscheln. Ja, so eine zweiohrige Wärmflasche hilft ja auch. Aber hey, die Frage ist doch wirklich ernsthaft, was ist los, wenn wir sagen, Gott, du bist alles, aber wir geben uns nur mit der Hälfte zufrieden. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Merkt ihr das? Vor ein paar Tagen hatte ich ein richtig lustiges Gebet. Da kommt ein Mann zu mir, ein älterer Herr, er kommt auf mich zu und sagt, Herr Pastor, würden Sie für mich beten? Dann sage ich, wenn Sie mir sagen, wofür, überlege ich es mir noch. Und er kommt und sagt, ja, wissen Sie, eigentlich habe ich ganz arge Nackenschmerzen, irgendwas Verspanntes. Aber wenn Sie schon fragen, mit meinem Rücken ist auch nicht so gut und ich habe auch Schmerzen, irgendwie so einen Nervenschmerz. Aber wissen Sie, wenn es mit dem Nacken besser wird, dann reicht es mir schon. Und dann sage ich, Sie haben recht, also lassen Sie uns nur den Nacken nehmen, ansonsten bricht im Himmel wahrscheinlich das Licht zusammen und die Sonne geht aus und der Mond ist fertig. Ja, also lassen Sie uns nur die kleine Variante nehmen, den Rest lassen wir. Wir wollen den Himmel ja auch nicht überstrapazieren. Und der guckt mich an und sagt, das meinen Sie ironisch, ne? Da sage ich, Sie sind drauf gekommen, ja. Hey Leute, glauben wir wirklich, dass wir Gott überfordern können? Wie blöd stellen wir uns an? Wenn wir sagen, ah Gott, weißt du, so mit der Light-Variante bin ich schon zufrieden. Ja? Also ein bisschen Segen wäre kein Fehler. Also wenn der Lehrer mich mal nicht mehr verhaut in der Schule, geht es mir schon besser. Ja? Manchmal frage ich mich wirklich, was ist mit uns los? Also auf der einen Seite sind wir die Mega-Helden im Lobpreis, da kann Gott gar nicht groß genug sein und die Wunder können gar nicht fett genug sein. Und wenn wir im Alltag sind, ja, dann finden wir schon, dass wir uns überstrapazieren, wenn wir irgendwie Streichhölzer aufheben müssen. So nach dem Motto, meine Krampfadern sind schon stärker wie meine Muskeln. Leute, irgendwas ist schiefgegangen. Und ich wünsche dir, dass du diesen Gedanken heute mitkriegst, den Gott für dich hat. Ja, gib dich nicht mit weniger zufrieden, als der Himmel zu geben hat. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, weil wisst ihr warum? Wenn wir uns mit weniger zufrieden sind, sind wir eine Schande für den Himmel. Worauf diese Welt in Deutschland keinen Bock hat, sind halbgare Christen. Leute, die irgendwie sich so komisch anstellen, wenn du sie am Montag fragst, na, wie war dein Wochenende? Hey, ich habe eine mega Kiste erlebt. Richtig cool. Ich stehe beim Bäcker und ich bin ja neu in Pforzheim. Ich kenne ja die meisten Leute nicht. Und ich stehe beim Bäcker und dann kommt eine Frau rein. Keine Ahnung woher. Auf jeden Fall fragt die Bäckersdame, so eine ältere Dame, und spricht sie mit Vornamen an und sagt, hör mal, wie war denn dein Wochenende? Und jetzt kommt's, der Bäckerladen ist voll, 5, 6 Leute, ich stehe da in der Reihe und die Frau sagt, wissen Sie, in diesem Wochenende war bei uns in der Kirche jemand, der für kranke Leute gebetet hat und jemand ist aus dem Rollstuhl aufgestanden, das Wochenende war klasse. Und ich stehe in der Reihe. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht Halleluja ganz laut zu sagen, ja. Aber ey, in dieser Bäckerei, die Leute waren kurz vorm Herzinfarkt, ja. Und ich habe die Frau nachher, ich bin hingegangen, sie kommt aus der Gemeinde Gottes, die ist da bei uns oben auf der Ecke. Ich habe die gefeiert. Ich dachte, mega, da hatte mal einer was verstanden, ja. Warum sollen wir mit der Hälfte zufrieden sein, wenn der Himmel so viel mehr hat? Und sie war mutig genug, den Himmel auf die Erde zu holen. Hey, ich wünsche dir, wenn du aus diesem Wochenende nach Hause gehst und am Montag sollte irgendeiner die falsche Frage stellen und dich fragen, ey, was war am Wochenende bei dir los? Bitte sag nicht, ich war auf einer Elevate Youth Konferenz. Wo warst du? Elevate Youth Konferenz. Was war das denn? Ja, da war so eine Zusammenkunft von so Jugendlichen. Okay, und wo war das? Ja, auf der Schwäbischen Alb. Okay, und was habt ihr da gemacht? Zeit verbracht. Ey, das wär so unglaublich mega dämlich. Weil wenn die dich schon fragen, ist das die Steilvorlage, das ist wie der Elfmeter, du musst das Ding nur noch reinschieben. Ja, nimm die Chance, dass Gott dir was gegeben hat und nimm das Beste und sei nicht mit der Hälfte zufrieden, weil Gott will viel mehr für dich. Und ich habe gedacht, hey, wieso kommt das, dass wir uns oft so mit Mittelmaß zufrieden geben? Wie kommt es, dass wir auf der einen Seite von einem großen Gott reden und einen noch größeren Gott loben und auf dem Alltagsgeschäft bringen wir noch nicht mal einen Roller zum Laufen? Was ist schiefgegangen? Ich glaube, dass wir daran leiden, dass wir am Ende so ein inneres Mangeldenken haben. Ja, Gott ist schon groß, aber ob er es mir geben würde, soll ich dir was sagen, wem soll er es sonst geben? Hat er keinen anderen. Hast du gewusst, dass du das Beste bist, was der Herr hat? Wem soll er es sonst geben? Hey, wenn du dir die Jünger anguckst, ja, das schaffst du immer. Den Herrn verraten, Unglauben haben, am Ende sich selber umbringen, das kriegen wir auch alle hin. Das war die Truppe, mit dem Jesus unterwegs war. Und das sind die Apostel und die zukünftigen Kirchenleiter gewesen. Also es ist gute Chance, dass du auch noch ein Pastor wärst. Bei dieser Kategorie kommen wir alle durch. Ich habe mich gefragt, Herr, was ist der Schlüssel? Und es gibt im Propheten Jeremia einen richtig coolen Satz. Da sagt der Herr, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und meine Frage ist, suchst du Gott wirklich von ganzem Herzen? Oder wartest du darauf, dass irgendwie die Sache mehr oder weniger zufällig dir auf die Füße fällt? Ich bin mit einer Frau unterwegs und sie erzählt mir, was sie an Krebserkrankung hat. Und ich frage sie, weil sie sich als Christin geoutet hat, und ich sage zu ihr, was ist so der Moment, den sie so für sich ergreifen, um bewusst gegen diese Krankheit vorzugehen? Und sie guckt mich an und sagt, wie dagegen vorgehen? Naja, ich sage, Gott hat uns alles gegeben. Auf Golgatha hat er für unsere Sünde bezahlt und er hat unsere Krankheit getragen und wir müssen sie nicht mehr tragen, aber der Teufel versucht sie uns trotzdem aufs Auge zu drücken. So, unser Job ist, uns dagegen zu wehren und es rauszuschmeißen. So, was machen sie? Sie guckt mich an und sagt, nix. Ja, sage ich sie, wenn sie der Teufel angreift und sie sich nicht wehren, ja, wie wollen sie gewinnen? Ach so. Ich sage, Entschuldigung, haben Sie denn wenigstens die Munition parat? Sagt sie, welche Munition? Da sage ich, wussten Sie, dass das Wort Gottes wie Dynamit ist? Damit können wir, was auch immer der Teufel uns gibt, Jesus hat sich damit verteidigt, er steht geschrieben, er hat dieses Wort wie Munition gebraucht und den Teufel niedergebügelt, wo er ihn getroffen hat. Kennen Sie die Munition? Dann sagt die Frau ernsthaft zu mir, also Sie meinen so Bibel lesen und so. Ja, was sonst? Nee, sagt sie, mache ich nicht. Jetzt hatte ich noch eine Hoffnung und sagte zu ihr, okay, dann haben Sie ein Gebetsleben, wo Sie beten und dagegen, sagt sie, regelmäßig? Ja, sage ich, wie denn? Ja, sagt sie, wenn ich in der Kirche sitze, bete ich schon manchmal. Ich schaue die Frau an und sage zu ihr, die Munition nutzen Sie nicht. Geschossen wird auch nicht, weil das ist Gebet. Power Gottes Munition in Bewegung bringen. Und sie wundern sich, dass der Teufel sie dauernd verprügelt. Worauf zum Geier warten Sie? Hey Leute, wenn ihr gewinnen wollt in eurem Alltag und das Wort Gottes lebt nicht in euch, dann habt ihr keine Munition. Wenn ihr noch nicht mal beten könnt, dann wisst ihr noch nicht mal, wie man das Zeug abfeuert. Ja, meine Güte, dass der Teufel euch in die Tasche steckt und euch grün und blau schlägt und euch zu echten Losern macht. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr euch selber zuzuschreiben. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Wenn du es nicht einsetzt, kann niemand was dafür. Gott will, dass du alles hast und wenn du von dieser Konferenz gehst, dann will Gott, dass du seine Power in Bewegung setzt, wo immer du bist und er will mit seinem Segen zu dir kommen. Die Frage ist, was machst du damit? Fängst du an, ihn von ganzem Herzen zu suchen? Oder bleibst du auf dieser, ey, low level, lass uns chillig sein, Pastor, ja? Wenn wir Bock drauf haben, machen wir es. Wenn wir keinen Bock haben, machen wir nichts. Soll ich dir was sagen? Der Teufel hat immer Bock, dich zu plagen. Und wenn du keinen Bock hast zu kämpfen, wirst du immer verlieren. So einfach ist die Wahrheit. Und ich merke, hier sind wir ernsthaft gefordert. Was willst du? Willst du echt die Fülle Gottes? Willst du wirklich die Power Gottes? Willst du Erweckung in deinem Gebiet? Ja oder nein? Ich habe einen netten Freund in den letzten Monaten kennengelernt. Er heißt Andreas Schreiber. Er hatte einen relativ guten, gut gehenden Autohandel. So mit allem, was so BMW, Mercedes und so, all diese Klasse hat er fröhlich vertickt und richtig Geld gemacht. Bis er irgendwann an Leute kam, die zur Mafia gehörten. Und mit denen hat er Geschäfte gemacht und das hätte er besser bleiben gelassen. Aber wie es so ging, er kriegte den Hals nicht voll und er fing an, in diese Leute zu investieren und die fingen in ihn an zu investieren und sie machten richtig mega Deals mit vielen Millionen Euro. Das Ende vom Lied ist, er konnte das nicht mehr bedienen, er konnte nicht mehr zahlen. Und so schickten sie ihm ein Killerkommando auf den Hals und einer davon hat ihn auf einem der Bäume in der Nähe von Anklam aufgeknüpft. Und während er an dem Baum hängt, merkt er, dass ihm langsam die Luft ausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er weiß genau, jetzt, wenn nicht ein Wunder passiert, ist er tot. Und in dieser Situation fährt plötzlich ein Wagen vor. Und der oberste Chef dieser Mafia-Gang steigt aus dem Auto raus und sagt zu seinen Gefolgsleuten, sie sollen den Kerl da vom Baum wieder abschneiden. Der oberste Chef rettet ihn und sagt zu ihm, ich schick dich nach Hause. Das war die letzte Warnung. Entweder das Geld kommt oder du bist richtig tot. Und in dieser Phase erinnert er sich daran, dass er als junger Kerl in der Kirche gesessen hat. Er erinnert sich daran, dass er mal was von Jesus gehört hat. Und er erinnert sich daran, dass es einen Punkt in seinem Leben gab, in einer Jugendveranstaltung, wo Gott zu ihm geredet hat, gib mir, mein Sohn, dein Herz ganz. Aber er hatte Gott nie ganz sein Herz gegeben, sondern er war immer so eine halbgare Socke. So ein bisschen frommes Ja, aber Sünde und Welt und Anerkennung irgendwo, das musste auch sein. Und das Ende vom Lied war, sie hätten ihn beinahe aufgeknüpft. Als er nach Hause gekommen ist, sieht seine Frau, was mit ihm los ist. Die hatten ihm übrigens Klamotten geklaut und er kam angeschleift in der Unterhose und mit diesem Striemen um Hals nach Hause. Das ist auch spannend, wenn du so durch die Stadt läufst, um nach Hause zu kommen. Da merkst du, dass der Teufel es nicht gut mit dir meint, sondern wenn er mal auf dich angesetzt ist, irgendwann packt er dich und macht dich fertig. Und er kam nach Hause, erzählt seiner Frau die Geschichte und zusammen knien sie sich im Wohnzimmer hin und er sagt, Gott, wenn ich dir jemals gesagt habe, dass mein Leben dir gehört, Herr, ich mache nie mehr einen Kompromiss, du bist der Chef. Und wie auch immer, Herr, hilf mir, dass ich anfange, wirklich mit dir ernst zu leben. Und er macht ganze Sache. Heute ist er der Chef von Christen im Beruf, Full Gospel Businessman. Das ist echt cool, ja. Wenn so ein Typ der Chef ist von so einem Wirtschaftsladen, das ist echt spannend. Und der Mann rennt durch die Welt und gründet neue Gemeinden, wo auch immer. Und ich spüre, wenn ich mit ihm zusammen bin, diesen Punkt in seinem Leben, diese Festlegung zu sagen, Gott, ich will alles. Ich habe mit so viel Zeug mein Leben vertan. Und du hast die Chance, mit Jesus alles zu packen. Aber bitte, mach keinen halben Kram. Sag nicht, Jesus, du bist meine Nummer 1, wenn er ehrlicherweise nur deine Nummer 5 ist. Sondern entscheide dich zu sagen, Jesus, ich will alles. Ich will alles von deinem Segen. Ich will alles von deiner Kraft. Ich will alles von deiner Vollmacht. Aber weißt du, was Jesus zu dir sagt? Wenn du alles willst, dann gib auch alles. Das ist der Deal. Und das ist die Herausforderung. In der Bibel gibt es ein klassisches Beispiel. Da gibt es einen Mann, der heißt Esau. Und er hat einen Bruder, der heißt Jakob. Und der Bruder Jakob ist eigentlich nur wenige Minuten jünger. Eigentlich waren sie Zwillinge, aber Esau kam zuerst raus. Und in der damaligen Zeit war es so, dass der Erstgeborene ein besonderes Recht hatte, das sogenannte Erstgeburtsrecht. Das bedeutete, er kriegte zweimal so viel wie alle anderen Nachkommen. Und er bekam auch das Recht, der Chef der Sippe zu werden. Und er hatte eine Menge Privilegien. Und der danach kam, Jakob, heißt eigentlich Fersenhalter. Das war der, der eigentlich der Erste sein wollte. Warum auch immer, schon als Baby im Mutterleib wusste er, nur der Erste hat tatsächlich eine Chance, was zu gewinnen. Und so er klemmte sich ran, aber er war nicht schnell genug. Durch den Geburtskanal passte einfach nur einer nach dem anderen. Ja, nicht beide zusammen. Weiß ja nicht, wie auf der Autobahn. Ja, habt ihr alle schon mal festgestellt, ja? So hintereinander. Und er war immer der Zweite und er wusste, das ist eigentlich mein Tod, der Zweite zu sein ist. Ich habe die Loserkarte gezogen. Und in seinem Herzen wusste er aber, wenn ich an den Segen ran will, wenn ich an die Fülle ran will, wenn ich an das rankommen will, was Gott hat, dann müsste ich der Erste sein. Und eines Tages kommt der Bruder, der ein begeisterter Jäger war, nach Hause, hat Hunger und Jakob sitzt gerade dabei und hat irgendwas zusammengekocht, ein Linsengericht und er schaut den Bruder an, er sieht den Hunger im Gesicht des Bruders und er sagt zu ihm, weißt du was, ich habe einen Mega-Deal für dich. Ich gebe dir die Suppe und du gibst mir das Erstgeburtsrecht. Und der Bruder, der als Jäger sowieso davon lebte, dass seine eigene Kraft und seine eigenen Fähigkeiten ihn satt machten, dadurch, dass er jagen konnte und entsprechend Wildbret nach Hause brachte. Er brauchte irgendwie nichts anderes. Er hatte ja genug, er hatte sich selber. Was brauche ich irgendwas? Und er ist blöd genug und sagt, okay, dann kannst du den Erstgeburtssegen haben. Das war dem Bruder Jakob nicht genug. Der wusste, es gibt noch einen zweiten Segen. Das ist der sogenannte Vatersegen. Wenn der Vater dich segnet und den Segen Gottes vom Himmel für dich runterholt, dann bist du wirklich gesegnet. Und als die Chance da ist, dass der Vater den Segen auf seinen vermeintlich Erstgeborenen legen will, kriegt das Jakob mit. Und er erschleicht sich und er gaunert sich den Vatersegen. Und am Ende blieb für Esau nur das, was er sich mit seiner eigenen Kraft erwirtschaften konnte. Und das war relativ wenig. als der Bruder das irgendwann realisiert, der gute Esau, dass Jakob ihn um alles gebracht hat, was man an übernatürlichem Segen haben kann, ist er richtig sauer. Jakob muss fliehen, es braucht Jahre. Irgendwann kommt er nach Hause. Und er weiß genau, ey, ich war ein echter, mieser Bruder. Ich war wirklich eine Kanaille. Und er überlegt sich, hey, ich bringe meinem Bruder ganz viele Geschenke. Ich versuche ihm wiederzugeben, was ich ihm geklaut habe. Und so die beiden Brüder treffen sich. Und Esau sieht natürlich, dass da unglaublich viel Gutes ihm entgegenkommt. Und er sagt, was ist damit? Und Jakob antwortet, sagt, Esau, ich wollte dir so gerne sagen, dass ich mich bei dir entschuldigen will. Ich liebe dich. Ich möchte dir was zurückgeben. Und wisst ihr, was Esau sagt? Jetzt kommt der Satz, der mich getroffen hat. 1. Mose 33. Er sagt, weißt du, ich habe genug. Ich brauche nichts. Ich habe den Satz gelesen, ich habe ihn nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und irgendwann, während ich lese, denke ich, wie bescheuert musst du sein. Wie unglaublich blöd bist du eigentlich. Da hast du die Chance, dass endlich der Bruder dir alles gibt, was du dein Leben lang vermisst und verloren hast. Und du sagst, ich brauch's nicht. Danke, ich habe genug. Und plötzlich war es wie, als wenn der Heilige Geist zu mir redet und sagt, hey, das ist der Tod jeder Erweckung. Das ist der Tod jeder Gemeinde. Das ist der Tod jedes Christen. Wenn du für dich anfängst zu sagen, ich habe genug, ich brauche nicht mehr mehr. Gott, behalt dein Kram, egal was du mir geben willst. Ich habe schon genug. Ich bin zufrieden mit dem bisschen, das ich habe. Meine Ehe läuft nicht gut, aber passt schon. Meine Schule läuft nicht gut, passt schon. Meine Jugendarbeit läuft nicht gut, passt schon. Ich habe zwar keine Vollmacht, aber reicht schon. Ey, hast du verstanden, was der Heilige Geist zu dir sagt? Warum bist du mit dem bisschen, was du hast, zufrieden? Warum bist du mit der Ebene, dass der materielle Kram dich einigermaßen versorgt? Wieso bist du mit so wenig zufrieden? Wieso bist du damit zufrieden, dass du irgendwie auf einer Bibelschule sitzt? Du hast zwar keine Vollmacht, aber kannst einige Vokabeln Griechisch. Warum bist du damit zufrieden? Warum sitzt du in einer Gemeinde, die letzten Jahre schon nicht gewachsen ist? Wieso bist du in der Jugendgruppe, wo nichts passiert an übernatürlicher Kraft, aber du bist zufrieden? Soll ich dir was sagen? Gott ist nicht zufrieden. Und soll ich dir noch was sagen? Der Teufel ist auch nie zufrieden. Der kriegt nämlich nie genug. Der hat immer Sehnsucht nach einer neuen Seele, die er packen kann. Er hat immer Sehnsucht nach noch einer Seele, die er in die Hölle bringen kann. Der Teufel hat nie genug. Aber du sagst, ich bin zufrieden? Hey Leute, was ist mit uns los? Wir sagen, wir sind die Jugendgruppe der Volksmission. Und unsere Volksmission ist, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrhunderten sind wir bei unseren 3.000, 4.000, 5.000 Leuten. Und wir sind zufrieden? Um uns herum explodiert die Welt in Erweckung und wir sind zufrieden mit unserem lächerlichen Christsein? Es ist ja nicht falsch, dass wir 9 Sprachen singen können. Aber es gibt so viele hunderte Leute, die zum Teufel laufen. Und wir sind zufrieden, dass wir uns mit unseren 20 Mann in unserer Jugendgruppe gegenseitig beweihräuchern, was wir alles für Helden sind? Hey Leute, irgendwas ist schiefgegangen. Irgendwas ist schiefgegangen, wenn du zufrieden bist. Wenn es dir reicht. Ja, weißt du, wir brauchen das so mit dem Heiligen Geist nicht. Wir kriegen das auch so hin. Ja, genau. Deswegen seht ihr ja aus, wie ihr aussieht. Leute, Erweckung sieht doch anders aus, oder wollen wir uns da mal drauf einigen? Und ich spüre, dass da ein ganz komischer, religiöser, frommer, vom Teufel inspirierter Geist ist, der uns klar macht, es passt schon. Nein, und du steckst drinnen in der Sünde und kommst nicht raus. Passt schon, du merkst genau, dass dein Gebetsleben keine Power hat, aber passt schon irgendwie. Du weißt genau, dass dein Leben kein Vorbild ist für deine Leute in der Schule oder wo immer du von Gott her hingestellt bist. Aber du tust so, als wenn das reicht. Und ehrlich, die Wahrheit ist, es reicht nicht. Das ist nicht der Plan Gottes für dich. In der Offenbarung im 3. Kapitel sagt Gott zu einer Gemeinde, die genauso um die Ecke kommt und sagt, ich bin satt, ich bin reich, ich habe schon alles. Und Gott sagt ehrlich, du sprichst, ich bin reich und ich habe mehr als genug und brauche nichts. Und du weißt gar nicht, wie elend und jämmerlich du bist, arm, blind und bloß. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Der Tod der Wirksamkeit Gottes ist, wenn du anfängst, satt zu sein. Der Tod dessen, was der Heilige Geist tun kann, setzt dann ein, wenn du für dich entscheidest, passt schon. Wann warst du das letzte Mal hungrig? Leute, ob wir was mit der Kraft Gottes erleben, entscheidet sich nicht in Elevate, sondern entscheidet sich, wenn du nach Hause gehst. Das ist mega schön, ihr aufzutanken und ich genieße das auch sehr. Aber ich weiß genau, wenn du nach Hause gehst und du sagst, es war eine mega Zeit, aber das war halt in Elevate. Zu Hause gewöhne ich mich dran, passt schon. Ich gewöhne mich an diesen unterdurchschnittlichen Gegenwarts-Gottes-Moment. Ich gewöhne mich daran, dass die Jugendstunden wieder laufen, wie sie laufen. Das Programm läuft, bloß der Herr Jesus ist nicht da. Wir gewöhnen uns daran, dass die Kraft Gottes überhaupt nicht da ist, sondern ab und zu taucht sie auf, je nachdem, wenn da mal ein paar heiße Leute unterwegs sind, aber ansonsten passt schon. Mein Lobpreis ist eine elende Geschichte, eine Aneinanderreihung von einem Chorus nach dem anderen, aber Gott ist nicht drin. Passt es für dich? Du gehst in deine Roll Ranger-Gruppe, die wächst nicht, die stirbt mehr, dass sie wächst. Und deine Power, die du mit reinbringst, um zu sehen, dass Gott was tut, ist ehrlicherweise auch nicht da. Weil wir nicht hingehen und auch nicht beten und auch nicht erwarten und auch niemanden mitbringen, weil unser Herz eigentlich zufrieden ist damit, für mich reicht's doch. Es passt schon. Aber ich sag dir was, das ist Theologie, die du aus der Hölle geholt hast, wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast. Denn der Teufel ist nicht zufrieden. Ich bin mit einer Frau unterwegs. Vor einigen Monaten habe ich sie zum ersten Mal getroffen. Sie hatte Darmkrebs und Gott hat sie berührt und geheilt. Sie kommt aus der Kirche. Und nachdem sie ärztlich diagnostiziert festgestellt hat, dass Gott sie total berührt und geheilt hat, hat sie angefangen, ihren Nachbarinnen davon zu erzählen. Und innerhalb von jetzt 3 Monaten hat sie 40 Leute zu Jesus geführt. Und sie bricht in ihrer Gegend gerade wirklich Erweckung vom Zaun. Leute erleben den Herrn, werden befreit, erleben Heilung. Es ist mega. Da ist jemand nicht mehr zufrieden. Da will jemand mehr von Gott. Da ist jemand da, der sagt, Gott, ich glaube, dass du so viel mehr kannst. Und sie hört nicht auf. Wow. Ich möchte dich einladen zu sagen, Gott, ich glaube, dass du mehr hast. Ich glaube, dass du mehr willst. Im Neuen Testament gibt es 5-mal diese Stelle, wo steht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel geben, denen, die ihn bitten. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Paulus gebraucht das immer wieder und er sagt dieselben Worte. Wie viel mehr? Epheser 3, Vers 20, dem aber, der überfließend und dann immer noch mehr über alles hinaus zu tun vermag, was wir bitten oder verstehen. Wie viel mehr? Leute, ich will mehr Gebetserhörungen sehen in meinem Leben. Ich will mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben sehen. Ich will mehr Menschen sehen, die gerettet werden durch mein Leben. Ich will mehr sehen, wie Ehen gesund werden. Ich will mehr sehen, dass Gott übernatürlich wirkt durch mich in meinem Leben, durch das, was wir tun. Ich will sehen, wie unsere Kirchen wachsen und an Kraft zunehmen. Ich will sehen, wie Vollmacht Gottes zunimmt bei jedem einzelnen Christen. Ich will daran glauben und sehen, dass Gott anfängt, uns zu gebrauchen, dass unsere Städte von Jesus widerhallen. Ich möchte daran glauben wollen, dass in unseren Zeitungen wieder Berichte über die Kraft Gottes sichtbar werden. Ich will mehr vom Herrn. Was willst du? Mehr von Jesus in deinem Leben? Das bedeutet auch mehr von Jesus durch dein Leben. Jesus kommt nicht nur, um dich reich zu machen, sondern immer, wenn Gott Menschen reich gemacht hat, dann deshalb, damit sie was zum Geben hatten. Reich werden in Jesus, gesegnet werden von Jesus, ist doch nicht Selbstzweck, indem du badest, sondern das gibt dir Jesus, damit du in Fülle austeilen kannst. Das ist der Grund, warum es diese ganzen Beispiele in der Bibel gibt mit 5 Broten und 2 Fischen. Die Jünger haben die doch nicht selber gegessen. Leute, ganz ehrlich, Gottesdienste sind doch nicht dazu da, dass du selber daran satt wirst, sondern sie sind dazu da, dass du vollgefüllt wirst, damit du es weitergeben kannst. Die Beispiele in der Bibel reden doch davon, wenn diese Frau zum Propheten kommt und sagt, die wollen meine Söhne verkaufen. Und er sagt, ey, hol dir leere Gefäße und dann gieß von deinem vollen Gefäß da rein. Und wenn du nichts mehr zum Gießen hast, dann wird der Segen aufhören. Das ist doch ein Bild dafür, dass Gott sagt, ey, wenn du das, was ich dir gegeben habe, nimmst und es in andere Menschen hineingibst und anfängst zu dienen, dann wird mein Segen nicht aufhören in deinem Leben. Wenn du mehr von Gott möchtest, dann gib mehr von ihm weiter. Das ist Gottes Plan. Und die Frage Gottes, des Heiligen Geistes, über die Zukunft dessen, was passieren wird, wenn Elevate hier aufhört, ist die Frage, bist du zufrieden mit dem, was du hast? Oder wirst du anfangen, mit aller Kraft aus deinem ganzen Herzen Gott zu suchen und zu sagen, Herr, du hast mehr, du bist die Fülle und ich will mehr. Und ich will dieses Mehr, was du mir gibst, das will ich weitergeben, das ist mein Job. Ich sitze nicht in der Gemeinde, um auf den Pastor zu warten oder auf den heiligen Jugendleiter zu warten. Auch nicht auf den heiligen Stefan oder wie alle die großartigen Männer Gottes heißen. Sondern ich bin hier, um von deinem Heiligen Geist zu empfangen und ihn durch mich Ströme lebendigen Wassers aus meinem Leben heraus in andere weiterzugeben. Das ist meine Bestimmung. Und deswegen höre ich nicht auf. Deswegen bin ich nie satt. Deswegen bin ich immer hungrig. Deswegen suche ich dein Angesicht, Gott. Deswegen stehe ich morgens früh auf, um zu beten und dein Wort zu lesen. Ich will hören, wo du hin willst. Ich will mich mit dir füllen. Und dann will ich das geben, an wen immer. Weil ich glaube, dass du viel mehr hast. Und ich sag dir was, wenn das deine Haltung ist und du wirst nach Hause kommen und du wirst vom Herrn holen, dann wird das beste Jahr, das je in deinem Leben war. Und vielleicht auch das beste Jahr deiner Jugendgruppe und das beste Jahr deiner Kirche. Weil Gott jemanden gefunden hat, der nicht zufrieden ist. Bei dem es nicht schon passt, sondern der hungrig bleibt. Und der weiß, wir dienen einem Gott, der mehr als genug hat. Wie viel mehr? Und ich wünsche dir das, dass das heute Abend in deinem Herzen groß wird und du das spürst, wie der Heilige Geist dich wirklich beschüttelt und sagt, ey, wie oft hast du gesagt, passt schon? Wie oft hast du gesagt, reicht mir? Wie oft hast du mir die Chance nicht gegeben, dich zu füllen, sagt Gott zu dir. Aber ich habe mehr für dich. Ich brauche deine Erlaubnis, um mit meiner Fülle reinzukommen. Und ich brauche deine Festlegung, diese Fülle weitergeben zu wollen. Ich möchte mit uns beten. In meinem Geist sehe ich ein Bild, und ich sehe eine Straße. Und auf dieser Straße stehen Häuser, alle mehr oder weniger schön. Und es kommt ein Erdbeben und es reißt diese Häuser. Sie reißen ein, die Scheiben splittern, die Türen fliegen aus den Angeln, die Mauern stürzen ein. Und ich schaue das an und denke mir, was um alles in der Welt passiert da? Und Und ich höre, wie der Geist Gottes sagt, der Teufel wird kommen und er wird dich und dein Leben erschüttern. Und er wird versuchen, dich zu rauben und dich zu zerstören. Und du wirst merken, dass die Sicherheiten, auf die du dich gegründet hast, gar keine Sicherheiten waren. Und du wirst feststellen, dass dein Fundament nicht stimmt. Weil du sagst zwar Herr, Herr, aber du tust nicht, was ich dir sage. Du bist nicht gehorsam. Ich bin nicht dein Herr. Ich bin nicht dein Retter. Du bist dein eigenes Fundament und ein bisschen Religiosität. Und wenn du spürst, wie die Erschütterung dein Leben packt, dann sagt dir der Heilige Geist heute, ich will, dass du zurückkommst und mich, den Herrn in deinem Leben sein lässt. Matthäus 7 steht das, dass wir unser Leben auf das Fundament bauen sollen. Nicht auf Sand. Nicht auf unsere Gefühle, nicht auf unsere Weisheiten, nicht auf Menschen, von denen wir denken, sie können uns festhalten, sondern das einzige Fundament, das trägt, ist, dass Jesus der Herr ist. Er ist der Herr. Er ist nicht irgendwas, er ist nicht dein netter Spielkamerad. Jesus ist nicht deine Freizeitbeschäftigung und Jesus ist auch nicht dein Unterhaltungsprogramm. Er ist der Herr. Und der Herr fragt dich, wenn alles in deinem Leben erschüttert wird, worauf stehst du? Ich glaube, dass Gott heute Abend ganz bewusst dich anspricht und zu dir sagt, hey, die Konferenz ist zu Ende, aber es braucht deine Entscheidung zu sagen, Jesus, du bist der Herr und ich gebe mich nicht mit der Sünde zufrieden. Ich gebe mich nicht mit diesem halben Leben zufrieden. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass mein Leben nett läuft und solange irgendwelche Leute mich irgendwie fromm ankurbeln, bin ich auch fromm und wenn die nicht mehr da sind, läuft es, wie es läuft. Jesus, ich will eine Entscheidung treffen und sagen, ich will dir wirklich nachfolgen. Ich will, dass du der Herr bist. Und ich will dir sagen, Herr, ich will alles. Ich will alles. Ich will nicht mit diesem bisschen zufrieden sein. Ich habe mit diesem mittelmäßigen Christsein, mit diesem ewig mal Sünde, mal nicht Sünde, mal Zeug, mal nicht Zeug. Herr, ich habe es so satt. Ich will zu dir kommen. Ich will mich auf dieses Fundament stellen. Du sollst der Chef sein. Wir sind am Schluss dieser Konferenz und ich lade dich ein, zu mir hier nach vorne zu kommen, wenn du spürst, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen geredet hat. Und du sagst, ja, das stimmt. Ich merke, wie so Erschütterungen durch mein Leben gehen und ich merke, wie ich nicht wirklich ein Fundament habe, aber ich will Jesus zum Chef meines Lebens machen. Ich merke, wie ich so ganz viele Kompromisse mache in alle möglichen Richtungen, aber ich spüre, ich will vom Heiligen Geist geleitet sagen, Herr, ich will mehr von dir holen. Und das andere Zeug muss raus aus meinem Leben. Jesus ruft dich zu einer radikalen Entscheidung, zu einer wirklichen Nachfolge. Und deswegen lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen. Es geht nicht um Happy-Clappy-Stimmung, aber es geht darum, dass der Teufel seine Macht über dein Leben verliert und Jesus der Herr wird. Come and see. Lass es einfach zu, dass gerade in diese Stille hinein der Geist Gottes dich echt überführt. Die Bibel sagt, der Heilige Geist kommt, um uns von Sünde zu überführen, von Kompromissen, von falschen Entscheidungen. Und es ist so nötig, dass wir merken, wie der Heilige Geist uns da anspricht und wir sagen, Herr, wir wollen umkehren. Wir wollen uns neu auf dich konzentrieren. Das heißt Buße. Ich denke um und ich drehe um und ich kehre mich um in die Richtung Gottes. Ja, und manchmal erschüttert das unser Bild von uns selber. Es ist gut zu sagen, Herr, ich kehre um zu dir. Und ich hole deine Vergebung, Herr. Und ich hole deine Gnade. Jesus, und ich empfange in meinem Herzen diese Vergebung. Gott sagt zu dir, gib mir meinen Sohn, gib mir meine Tochter, gib mir dein Herz. Ich habe so lange vor deiner Tür gestanden und ich wollte rein, aber ich wollte nicht in dein Leben rein, um es mit Sünde und dem Teufel und allem Möglichen zu teilen. Sondern wenn ich komme, dann kommt mein Licht rein, dann fliegt alles Dunkle raus. Aber wenn ich reinkomme mit meinem Geist, kommt auch meine Kraft und meine Vollmacht rein. Kommt meine Reinigung hinein. Kommt was von meinem Leben, von meiner Heiligkeit in dich rein. Kommt etwas von dieser Unverwundbarkeit meines Geistes in dich hinein. Kommt was von dieser Kraft zum Überwinden in dich hinein. Kommt dieser Geist des Mutes in dich hinein. Kommt dieser Geist der Besonnenheit in dich hinein. Kommt eine neue Salbung meines Friedens und meiner Liebe in dich hinein. Und ich will dich nicht teilen. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will dich nicht teilen. Weder mit dem Teufel noch der Welt, mit irgendwas. Weil all diese Dinge werden dich zerstören, aber ich bin gekommen, um dir Leben und Fülle zu geben. Deswegen will ich ganz in dir sein. Komm, Herr. Holy Lord. Und wenn du da bist, spür, dass die Liebe Gottes zu dir kommt. Spür, dass der Herr zu dir kommt. Die Bibel sagt, wenn wir uns vor Gott demütigen, dann schenkt er uns seine Gnade. Und dann kommt er mit seiner Kraft. Dann richtet er uns auf, dann macht er uns stark. Das Wort Gottes sagt, wenn wir lernen, uns vor ihm zu demütigen, wenn wir uns lernen, vor ihm zu sagen, Herr, wir wollen dich und deine Ehre in unserem Leben. Dann kommt er und macht uns groß. Gott widersteht immer nur dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er seine Gnade. Und du bist hier und Gott gibt dir seine Gnade. Halleluja. Und dann kommt der Geist Gottes und er nimmt alle Verdammnis raus. Er spricht dir das zu. Bleib an mir, wie die Rebe am Weinstock. Bleib an mir und meine Kraft fließt durch dich. Du wirst nicht mehr bitten müssen um Kraft, weil sie ist schon da. Du wirst nicht mehr bitten müssen um Weisheit, sie ist schon da. Du wirst nicht mehr bitten müssen, sondern meine übernatürliche Stärke fließt durch dich. Und der Feind, egal wie groß er ist, er wird sich vor dir in Acht nehmen, weil er weiß, Jesus wohnt mit seiner Stärke in dir. Halleluja. Halleluja. Ich lade dich ein, während du gerade gekniet hast, steh wieder auf. Nimm nimm deine Position in Jesus ein. Halleluja. Ich bete ich möchte Leute einladen, die beten können, die beten wollen. Ich möchte euch einladen, die ihr Jugendleiter seid, die ihr eure Leute hier vorne habt. Ihr kommt und lasst uns heute Abend was tun. Gib den Segen, den du hast, auf Menschen, die hier vorne sind. Wenn du gesessen hast, gehe ich davon aus, dass du hoffentlich genug hast, um Menschen zu dienen. Aber wir wollen so eine Zeit haben, wo wir als gesamte Gemeinde, wir sind heute so eine Jugendkirche, so eine Jugendgemeinde, wo wir einander segnen, wo wir das einander zusprechen, wo wir auch spüren, wie Gott so ein Band der Liebe und der Einigkeit unter uns gibt, wo Gott was Neues zusammenschmiedet, eine Generation, die miteinander unterwegs ist, die Gott vernetzt, damit hier in unserem Land Gott was Großes tut, wo Gott anfängt, übergreifend dir klarzumachen, hey, du bist nicht nur für deine kleine Jugendgruppe zuständig, sondern Gott hat einen größeren Plan für dich. Bitte, komm aus der isolierten, elitären Ecke raus und fang an, Teil zu werden und zu dienen. Die Volksmission braucht eine neue Generation von Leitern, die aufstehen und die miteinander Reich Gottes denken und Reich Gottes nach vorne bringen, die in unser Land hinein investieren. Der Geist Gottes braucht dich. Halleluja. Halleluja. Ihr Männer, stellt euch zu jemandem, der auch eures Geschlechtes ist. Ihr Frauen, macht dasselbe. Und betet füreinander. Lass uns Segen auf deinen Nachbarn legen. Wenn du ihn gar nicht kennst, vielleicht entsteht was Neues, was Gott gerade gibt. Aber wir beten miteinander. Weil aus uns heraus fließen Ströme lebendigen Wassers. Lass sie fließen zu deinem Nachbarn. Lass sie fließen zu dem, der neben dir ist. Fang an zu dienen, sodass Gott dein Gefäß neu zum Überfließen bringen kann. Hey, sag ihm, hey, sei nie mehr zufrieden. Wenn ich dich das nächste Mal treffe, frage ich dich, bist du zufrieden oder kommt immer mehr von Gott auf dich? Bist du jemand, der weitergibt oder bist du trocken geworden? Hey, segne ihn. Lass Fülle Gottes freigesetzt sein in Jesu Namen heute. Geist des Herrn, ich danke dir dafür, dass du mehr als genug hast und dass wir zu dir kommen als der Quelle und wir uns anschließen und wir aus deiner Fülle nehmen. Gnade um Gnade um Gnade. Kraft um Kraft. Freude um Freude. Vollmacht und göttlicher Segen. Visionen und Träume. Freisetzung und Begabung in Jesu Namen. Herr, wir danken dir dafür, dass du es ausgießt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Herr, und wir nehmen das und wir wollen dir sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir in unserer Gemeinde, mehr von dir in unserer Jugend, mehr von dir in unseren Schulen, mehr von dir in unseren Häusern, mehr von dir in unserem Leben, Gott. Wir brauchen dich, weil nur du kannst stillen, was an Hunger und Durst da ist. Nur du hast Worte ewigen Lebens. Nur du hast Heilung und Befreiung und Erneuerung und Überführung, Gott. Nur von dir kommt Erweckung. Und wir brauchen das, dass du das gibst, Herr. Oh Gott, wir brauchen mehr von dir, Jesus. Wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist. Wir brauchen mehr, Herr. Und wir sind so bedürftig, Gott. Oh, wir brauchen dich, Jesus. Komm, komm. Oh, Shera Bashiko, Ramen, Shera Thebakato, Ramen, Lia Soko, Ramen, Mera, Ramidos, Soko, Ramen. Ströme von dir, Herr. Gott, wir sind nicht zufrieden. Die Tropfen reichen nicht, Herr. Wir brauchen deine Ströme, Herr. Wir brauchen deine Fülle, Gott. Wir brauchen deine Überführung, Herr. Du musst es sein in uns, Herr.